Sprüche 13,12 heißt es, endloses Hoffen macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch aber schenkt neue Lebensfreude. Ihr lacht vielleicht über die Musik, aber die hat einen ganz bestimmten Background. Endloses Hoffen macht das Herz krank. Im Jahr 1741 komponierte Händel, Georg Friedrich Händel, jenes Werk Der Messias, das unsterblichen Weltruhm erlangte. Als Händel 1741, bevor er den Messias komponierte, auf dem Plan war, hatte ihn eigentlich jeder abgeschrieben. Er war ein alter, zerbrochener Mann geworden. Niemand interessierte sich mehr für seine Musik. Selbst Friedrich der Große sagte, seine Inspiration ist verbraucht, sein Stern ist am Sinken. Eines Tages bekam er von einem jungen Mann eine Handvoll Bibelverse. Das war unter anderem aus Jesaja 40, der Vers, Tröste mein Volk. Und das hat ihn so ergriffen, weil er seine eigene Geschichte da drin sah, zerbrochen, verstoßen. Und er begann in einem wahrhaften Rausch innerhalb von 23 Tagen um diese Bibelverse herum Musik zu komponieren. Und es entstand in 23 Tagen das Oratorium Der Messias. Als dieses Oratorium 2 Jahre später in London uraufgeführt wurde und genau dieses Stück, das Halleluja, ertönte, sprang König George II. In seiner Loge auf, voller Ergriffenheit vor dem, dessen Titel dieses Oratorium trug, und blieb bis zum Schluss stehend in seiner Loge und lauschte eben diesem Lied Halleluja. Und wir wollen das einfach kurz anhören und dann steigen wir ein. Danke, Reginaldo. Er hat mir die CD freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und wen das Oratorium interessiert, Reginaldo wird das 2-mal singen. Reginaldo, kannst du uns verraten, wo das ist? Hier in Karlsruhe? Nee. Wo? Nächste Woche bei Stuttgart und bei Schwäbisch Gmünd. Okay, wenn du Interesse hast, als Groupie mitzureisen mit Reginaldo, CZK fahren, ne, ihn anfeuern. Aber das, ich habe, glaube ich, ihn einmal erlebt und auch einmal Sang Ho, ne, damals in der Christuskirche. War toll. Okay. Aber diese Geschichte von Georg Friedrich Händel ist eine Geschichte hingezogener Hoffnung. Ein Mann, der eigentlich hoffte, dass das Leben ihm noch Großartiges bereiten wird, erlebt, wie sein Stern scheinbar immer mehr nach unten sinkt, wie all die verheißungsvollen Anfänge sich immer mehr in Luft auflösen und er scheinbar zu Bedeutungslosigkeit versinkt. Und trotzdem passiert nichts weiter, als dass Gott ihn in eine Phase der Ruhe bringt, die dieser Mann gar nicht versteht. Was viele Musikkritiker später von ihm sagen werden, ist, dass er in dieser Phase sehr emotional wurde in seiner Musik. Und viele glauben, dass, also christliche Musikkritiker, dass Gott ihn vorbereitet hat, dieses Werk überhaupt empfangen zu können. Und manchmal ist es so, dass Gott uns aus Prozessen herausnimmt, um uns emotional und intellektuell und in einem zerbrochenen Herzen vorzubereiten, etwas viel, viel Größeres zu empfangen. Wir können einfach mal hier schon ein bisschen spinnen. Was wäre wohl passiert, wenn er mit seinen normalen Musikalien erfolgreich gewesen wäre? Der Erfolg wäre einfach schön nett weitergeplätschert. Und dann kommt vielleicht so ein junger Mann und gibt ihm so eine Handvoll Bibelzettel. Der hätte vielleicht drauf gekostet, was soll ich denn damit? Weg. Aber wenn du hungrig bist, dann greifst du nach jedem Stück Brot. Und das ist manchmal etwas, und wir wollen über hingezogene Hoffnung reden heute Abend. Und eine Strategie, das können wir von vornherein schon sagen, wenn Gott Hoffnung verzieht, dann ist es nicht, weil Gott uns übel mitspielen möchte oder ein unberechenbarer Despot ist, sondern dann ist es sehr oft auch, weil Gott etwas in uns vorbereitet. Und in diesem Fall war es mehr als offensichtlich, dass Gott diesen wunderbaren Komponisten vorbereitete, eines der größten Werke, das die Musikgeschichte je hervorgebracht hat, zu empfangen. Der Messias hat Weltruhm erlangt, wird in aller Welt gespielt heute. Fast jeder kennt es. Und es ist bis heute noch so, wenn der Halleluja-Chorus ertönt, dass normalerweise das Publikum geschlossen aufsteht. Das hat sich bis heute durchgesetzt, dieser Brauch. Wir alle haben selber auch schon erlebt, wie es ist, wenn sich Hoffnung in unserem Leben hinzieht. Und es so für uns scheint, dass sie sich nicht mehr erfüllt. Und der Eingangsvers, den wir gelesen haben, gehst du nochmal zwei zurück. Endloses Hoffen macht das Herz krank, ein erfüllter Wunsch schenkt neue Lebensfreude. Dieser Vers beschreibt nicht unbedingt, dass Gott uns vergebliche Hoffnung schenken möchte. Oder dass das so ist, was jedem Christen mal irgendwann passiert. Wir müssen, wenn wir die Sprüche lesen, auch verstehen, der Schreiber, der die Sprüche geschrieben hat, beschrieb häufig Resultate, die aus einer Lebensführung kamen, die er an verschiedenen Menschen wahrnahm. Er wollte nicht unbedingt sagen, ja, Gott wird dir deine Hoffnung wegnehmen, sondern er beobachtete, dass Menschen, die ihre Hoffnung aufgegeben hatten, oft auch ein schweres, in seinen Augen sogar krankes Herz bekamen. Also in dem Buch wird auch beschrieben, dass viele Ärzte auch herausgefunden haben, dass Menschen, die ihre Hoffnung innen aufgegeben haben, auch sehr oft sogar mit dem Herzen Probleme haben. Und das ist aber nicht die Absicht Gottes. Dennoch leben wir in unserer menschlichen Perspektive der Zeitwahrnehmung und erleben das oft auch so, dass wir meinen, Gott nimmt uns Hoffnung weg. Wir freuen uns auf etwas, wir haben auf etwas Hoffnung, wir haben vielleicht eine Prophetie empfangen, wir haben einen Wunsch und es zieht sich hin. Es zieht sich hin, es zieht sich hin, es passiert nichts. Und als ich dieses Buch gelesen hatte, anfing zu lesen, wurde mir schlagartig bewusst, dass auch ich in mir Hoffnungen trage, die ich zum Teil begraben hatte. Es kamen teilweise Tränen hoch in mir, es kam so ein Gefühl im Hals, ne? Und ich habe gemerkt, wow, das sind ja einige Sachen in mir, die ich offensichtlich ganz gut tief in mich gebunkert habe. Wo Erwartungen waren, wo ich Prophetien bekommen habe, wo ich Verheißungen bekommen habe, die sich für mich noch nicht erfüllt hatten. Wo ich gemerkt habe, ich habe diese Dinge auf die Seite gedrängt. Und ich habe gemerkt, dass ich in diesen Bereichen sogar zum Teil bitter geworden bin. Einer dieser Bereiche ist für mich, und da möchte ich ganz offen, wir haben heute Abend wieder Heilungsgottesdienst. Einer dieser Bereiche ist für mich, ich habe von zwei sehr, sehr großen Propheten unabhängig voneinander immer wieder und auch von anderen Leuten zugesprochen bekommen, dass Gott eine Heilungssalbung auf mein Leben gelegt hat. Und ich habe große Dinge gesehen zum Teil. Ich habe zweimal für Silvia beten dürfen und Gott hat sie nachweislich geheilt. Beweisbar durch Röntgenaufnahmen, durch ärztliche Zeugnisse. Und das ist großartig und das schätze ich nicht gering. Aber es war nicht das, was ich in meinem Herzen mir eigentlich danach noch alles vorgestellt hatte. Was ich in meinem Herzen trage, ist der Wunsch, Menschen geheilt zu sehen von massiven, schweren, unheilbaren Krankheiten. Menschen geheilt zu sehen, die völlig verkrüppelt im Rollstuhl sitzen. Menschen geheilt zu sehen, die nachweislich sterbenskrank sind. Blinde, wirklich Taube. Und nicht dieses, ich habe Kopfschmerzen, Bruder, bete mal für mich. Es ist schon viel besser jetzt, ne? Oder mein Rücken, ich bin von Rückenschmerzen. Alles schön und gut. Aber vielleicht geht es euch genauso. Aber dann stehst du plötzlich vor einem Rollstuhl. Und du stehst davor und du innerlich. Und du betest und es passiert scheinbar gar nichts. Also innerlich gehe ich dann hoch wie eine Rakete. Und ich habe mit Gott schon gehadert. Ich habe geschrien. Und ich habe über die Jahre angefangen, für mich dieses Thema auf die Seite zu drücken. Ich habe es verdrängt. Ich habe es gemacht. Ich habe immer wieder für Kranke gebetet. Aber was ich gemerkt habe, als ich das Buch gelesen habe, ich habe meine Erwartung begraben. Ich dachte, ich mache das halt. Es gehört sich so. Aber der Glaube. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir lernen, auch mal ehrlich, als charismatisch orientierte Christen, ehrlich zu sein zueinander. Und das ist der Weg, wie wir frei werden. Ich bin zutiefst jetzt wieder überzeugt, dass Gott etwas tun wird. Aber ich spüre, dass es seit einem halben Jahr, dass es einen ganz bestimmten Weg gibt. Ich habe vorhin, als ich es saß, hat Gott so stark zu meinem Herzen gesprochen, wo ich auch gesagt habe, hey Gott, bin ich ein Feigling geworden? Will ich nicht mehr für Kranke beten? Weil etwas ist in mir hochgekommen in den letzten Jahren, wo ich gelernt habe, dass nicht ich es sein möchte, der Heiler ist, sondern ich möchte, dass Jesus der Heiler ist. Ich möchte, und da ist mir bewusst geworden, was ich habe es noch nie so verstanden, wer Johannes der Täufer war. Ihr wisst sicher, dass Jesus von ihm gesagt hat, unter allen Menschen, die auf Erden gelebt haben, war er der Größte. Wieso? Wisst ihr, was Johannes gesagt hat? Ich bin nicht der, den ihr sucht. Als die Jünger und Freunde zu ihm kamen, sagen, schau mal, der Jesus zieht jetzt die ganzen Nachfolger an sich, die du gehabt hast. Alle lassen sich jetzt nur noch bei ihm taufen und bei dir niemand mehr. Da sagte er, ich bin nur der Freund des Bräutigams. Und meine Freude ist erfüllt, wenn die Braut zum Bräutigam findet. An einer anderen Stelle sagt er, ich bin nur die Stimme eines Rufers in der Wüste, der den Weg des Herrn bereitet. Ich bin nicht das Licht, sondern ich weise auf das Licht hin. Und mir war schlagartig klar und ich habe gesagt, Herr, das möchte ich sein. Ich möchte auf dich hinweisen. So was ich mir wirklich wünsche, ist, dass ich lehre und predige, dass Menschen beginnen, nicht auf mich zu schauen, sondern dass Menschen beginnen, Jesus anzufassen und durch ihn geheilt werden. Wisst ihr, was die größten Heilungen waren, wo Jesus am meisten außer sich war? Das war die blutflüssige Frau, die ihn durch die halbe Stadt verfolgte und die sich nicht vor ihm aufbaute, sondern die sagte, wenn ich nur sein Gewand anfassen kann. Und Jesus dreht sich rum und sagt ihr, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Und das zweite großartige Zeugnis, das Jesus gibt, wo ich spüre, dass er außer sich war, war der römische Zenturio, der zu ihm kommt Und er verzichtete auf dieses ganze Brimborium. Jesus, komm in mein Haus, bring dein Salbfläschchen mit und das gesalbte Israel, vergiss nicht. Und leg deine heiligen Hände auf meinen Diener und dann wird alles gut werden. Sondern der einfach sagte, hey, sprich dir nur ein Wort und es ist okay. Und Jesus dreht sich um und sagt, hey, so ein Glauben habe ich in ganz Israel bei keinem gefunden. Und hier adressiert wieder Jesus den Glauben, den der Einzelne hat. Und ich glaube, dass es das ist, wo Gott uns hinbringen möchte und wo ich auch meine Berufung neu verstanden habe. Ich sage, Herr, ich möchte eigentlich nicht der Guru sein, der hier vorne steht und der Uwe mit den heilenden Händen und die Leute kommen zu mir, sondern ich möchte gerne der sein, der Menschen zu Jesus leiten kann, wie Johannes der Täufer, und der glücklich sein kann, wenn du fähig bist zu sagen, hey, ich habe Jesus selber angerührt und ich bin gesund geworden. Und man klatscht nicht mir Beifall zu, sondern ihm. Und ich glaube, dass wir da alle hinkommen sollten. Ich habe oft darunter gelitten, wo ich mich gefragt habe, hey, muss ich mich auch so hinstellen, muss euch nach vorne rufen, dann gehe ich durch die Reihe, bah, bah, segne dich. Oder vielleicht müsste ich ein bisschen lauter schreien, sei geheilt in Jesu Namen. Und kommt dann die Vollmacht. Und wir alle kennen diese Fragen. Und das sind Hoffnungen. Und die ziehen sich hin. Aber wisst ihr, was ich glaube, dass Jesus gerade in diesem Bereich die Hoffnung verzieht, damit wir genau das lernen. Ich glaube, dass Jesus dabei ist, eine Generation aufzuwecken, die diesen Ruhm nicht für sich nimmt. Die eben nicht sagt, ich will derjenige mit der mächtigen Hand sein, sondern die wie Johannes der Täufer sagen, ich weise nur auf ihn hin. Ich setze dich frei, den wahren Meister zu berühren und anzufassen. Und die sich nicht selber einen großen Dienst bauen, einen großen Ministry, XY, der große Heiler. Und es ist so schlimm, wenn du bestimmte Leute präsentierst auf Konferenzen, dann rennen dir die Leute die Konferenz buchstäblich ein. Und sie kommen wegen diesen Menschen. Und sie kommen eigentlich auch nicht mal wegen Jesus. Und es ist wert, darüber nachzudenken. Es ist wert, darüber nachzudenken, warum sich manche Heilung vielleicht verzögert, weil Jesus dabei ist, uns alle näher an sein Herz zu ziehen. Dass er sagte, mein Kind, ich möchte nicht, dass du noch länger umherirrst und nach dorthin und dorthin und dorthin taumelst. Es ist wie dieser Centurio gesagt hat, es ist nicht nötig, dass du in mein Haus kommst. Und eigentlich ist das, was dir Jesus sagt, es ist nicht nötig, dass du nach dort oder dort oder dorthin reist, um Bruder, Schwester FXY und die Hand aufs Hirn zu kriegen, sondern es ist nötig, dass du zu mir kommst. Und ich bin bei dir, sagt Jesus. Ich bin mitten unter dir. Und das ist, glaube ich, die Rolle, in die wir alle hineinwachsen sollen. Dass wir Botschafter an Christi Stadt werden. Dass wir wie Johannes der Täufer auf ihn hinweisen. Die Menschen an uns vorbei zu ihm hinführen. Die Menschen trainieren, freisetzen, wie sie ihre Heilung selber von ihm empfangen. Wie sie ihre Befreiung selber von ihm empfangen. Wie sie ihren finanziellen Segen selber von ihm empfangen. Und dann bist du in der Position von Johannes den Täufer. Du stehst auf der Seite. Du bist nicht das Licht. Du bist nur die Stimme. Und du bist der Freund des Bräutigams, der sich freut, dass die Braut, und das sind die anderen, zu ihm finden. Und du vergnügst dich nicht mit der Braut. Und du ziehst die Braut nicht eigentlich zu dir hin, anstatt zu ihm hin. So, und ich hatte auch gedacht, vielleicht haben sich die Propheten geirrt. Aber ich habe immer in mir gespürt, das stimmt nicht. Gott ist in seinen Verheißungen treu und er wird es auch immer sein. Und ich habe in vielen anderen Situationen erlebt, wenn Hoffnung sich verzieht, dass Gott seine Pläne hat und treu ist. Ich habe fast 4 Jahre lang gebetet, gewartet mit diesem Jeep für Susanta Patra in Kalkutta. Und es war aus meiner Sicht auch ein langer Zeitraum. Ich habe zwischendrin habe ich das völlig ad acta gelegt. Ich dachte, naja, war vielleicht so ein menschlicher Mitleidswunsch von mir. Ne? Aber Gott hat es nicht ad acta gelegt. Und es ist für mich faszinierend, dass es ganz offensichtlich für Gott einen strategischen Zeitpunkt gibt, an dem Raum und Zeit sich kreuzen und an dem er durchbricht. Und es war witzig, in dieser Konferenz plötzlich sagt mir der Geist Gottes ganz klar, heute nimm das Opfer für Susanta. Und dieses Opfer hat Bahn gebrochen für diese einzelne riesige Spende, die reinkam, mit der wir den Jeep komplett bezahlen konnten. Und das ist, warum ging es in den Jahren vorher nicht? Warum war da kein Raum? Warum war keine Freiheit? Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das hat jetzt auch mit dir viel zu tun. Jeder von euch hat Hoffnungen, die sich vielleicht nicht erfüllen. Die sich vielleicht noch nicht erfüllt haben, muss ich besser sagen. Aber Gott ist treu. Es heißt in Sprüchen 23, 18, denn das Ende kommt noch. Und dann wird deine Hoffnung nicht zuschanden werden. Denn das Ende kommt noch. Und dann wird deine Hoffnung nicht zuschanden werden. Wir sind berufen, nicht aufzugeben mit der Hoffnung, solange wir noch atmen. Solange wir noch atmen, ist noch Hoffnung da. Das ist keine flache Durchhalteparole. Gott ist absolut treu. Und ich möchte dich heute Abend ermutigen, deine Hoffnungen und Träume und Prophetien, die vielleicht schon unter einer Staubschicht begraben liegen, nicht aufzugeben, sondern drüber zu blasen mit dem Atem Gottes und sie freizusetzen. Sie kämpfend einzunehmen. Amen. Etwas Schlimmes passiert nämlich, wenn wir anfangen, Hoffnung aufzugeben. Unser Herz wird krank, nicht nur organisch, sondern unsere Seele, unsere Gefühlswelt verändert sich. In seinem Buch beschreibt Datschid insgesamt 6 Stadien und ich habe einiges von dem wirklich, wie ich sagen kann, ja, das habe ich bei mir wiedergefunden. Nummer 1, Entmutigung kommt. Erster Zweifel regt sich. Ist die Prophetie, der Wunsch, das Vorhaben von mir, das, wo ich innerlich Freiheit bekommen habe, überhaupt wahr? Punkt 2, Verwirrung. Wir beginnen unseren Glauben, nicht den generellen Glauben, aber den Glauben dieser spezifischen Sache zu hinterfragen und wir beginnen langsam auch Gott so auf die eine oder andere Weise zu hinterfragen. Der dritte Punkt, der Unglaube greift immer mehr um uns und unsere Erwartung, dass was kommen wird, schwindet. Viertens, Desillusion. Wir haben keine Hoffnung mehr. Bitterkeit kommt hoch. Bitterkeit gegen Gott und Bitterkeit gegen andere Christen, die noch Glauben haben, die vielleicht voll Glaubenswut sagen, ja, und denkst, naja, du wirst auch noch. Dich kriege ich auch noch runter. Da, wo ich bin, im Tal des Jammers. Und ich muss ganz ehrlich bekennen, es gab auch schon Situationen in meinem Leben, wo andere Christen voller Glauben waren und ich dachte, ja, komm du mal erst mal dahin. Ich weiß nicht, war ich nur an dem Ort oder gab es hier auch Leute, die schon da waren? Ja. Der fünfte Punkt ist eine offene Bitterkeit gegen Gott. Wir hadern richtig offen gegen Gott und auch gegen andere und wir werden auch bitter gegen uns selber. Wir verachten uns selber. Und der letzte Punkt ist Zynismus. Der Zynismus sind sarkastische Bemerkungen. Jemand spricht etwas über Gott und du machst eine abfällige Bemerkung oder eine ironische Bemerkung. Ja, ja, Gott, ich weiß schon, klar. Oder jemand sagt etwas und du lachst. Und das ist ein bitteres, zynisches, abfälliges Lachen. Und das bedingt ein totes Herz. Nicht unbedingt in allen Bereichen unseres Glaubens. Wir gehen immer noch zur Kirche, wir gehören zur Gemeinde, wir haben vielleicht sogar einen Dienst. Aber es kann manchmal ein Bereich sein in seinem Leben, der völlig abgestorben ist. Und wir isolieren diesen Bereich auch irgendwo. Aber erschwert und arbeitet in uns. Und das ist eine Last, die auf uns liegt. Das hört sich erschreckend an und auch hoffnungslos. Aber wenn du das mal anguckst, es kann dir helfen zu ergründen, wo dein Herz steht. Und ich möchte eins tun, ich möchte uns einfach mal 2 Minuten Zeit geben, mal in Ruhe nochmal über diese Liste zu gehen und dein Herz mal zu prüfen. Frag dich mal, befindest du dich in irgendeinem Bereich deines Lebens auf irgendeiner dieser Abschnitte? Vielleicht lässt du einfach mal ein bisschen leise Musik laufen und mach mal die Augen zu oder nicht oder schau dir das an und frag dich selber mal, bin ich irgendwo auf dieser Skala in irgendeinem Bereich meines Lebens zu Hause? Heiliger Geist, wir beten, dass du zu uns sprichst jetzt, ganz persönlich. Und du tust das nicht, um uns fertig zu machen oder anzuklagen, sondern weil du uns helfen möchtest, aus Sackgassen herauszufinden. Jürgen, du sollst nachdenken. Hab keine Angst vor der Wahrheit. Hab keine Angst, wenn etwas in dir aufpoppt, was sich unangenehm anfühlt. Und wenn Gott zu dir gesprochen hat, dann vielleicht hast du es zum Schreiben da, schreib das auf und versuch diesen Bereich nicht mehr zu verstecken vor dir. Auch wenn es weh tut, wenn es eklig ist, wenn es stinkt, wenn es wie Galle ist, wenn es schmerzt. Bring es ans Licht und an die Luft. Die gute Nachricht ist, dass es Hoffnung gibt. Die gute Nachricht ist, dass es Hoffnung gibt, selbst wenn du da ganz unten am Boden bist, wo du ein Zyniker geworden bist. Selbst dieses Herz stellt kein Problem für Gott dar. Denn Gott kennt dein Herz, das ist die gute Nachricht. Er kennt dein Herz. Gott kennt unser menschliches Layout, wie wir angelegt und gebaut sind. Und Gott weiß, was wir tragen und nicht tragen können. Das mag paradox sein, aber Gott mutet uns auch manchmal mehr zu, als wir glauben, dass wir tragen können. Und Gott weiß auch, er weiß ganz genau, wo deine Sollbruchstelle ist, wo du abknickst und wegknickst. Und es entsetzt Gott nicht, es macht Gott auch nicht ärgerlich oder böse auf dich. Aber Gott möchte dir helfen, an diesem Punkt, wo du in ein Loch gefallen bist, aus diesem Loch herauszukommen und weiterzugehen. Ich möchte heute Abend kurz mal 1, 2, 3 Personen mit uns aus der Bibel beleuchten, die in solche Löcher gefallen waren. Die können für uns sehr hilfreich sein. Da war Abraham, der Patriarch. Abrahams tiefster Wunsch war, nachdem er sein Land in Chaldäern Ur verlassen hatte und in Kanaan angekommen war, sein Wunsch war, ein Erbe zu haben, einen Sohn zu haben. Es war damals sehr wichtig, ne? Abraham war ein reicher Mann, es war wichtig, wo geht meine Kohle mal hin, wenn ich nicht mehr bin? Wer regiert mein Haus weiter? Wer versorgt meine Familie? Und es sah nicht so aus, als ob er jemals Kinder kriegen würde. Und er hatte sich schon damit abgefunden, dass sein Verwalter Eliezer seinen ganzen Besitz bekommen würde. Das erste Mal, als Gott zu ihm über eine Nachkommenschaft spricht, da war Abraham 75 Jahre alt. Und Gott versprach, dass seine Nachkommen das Land erben werden. So, das ist gut und schön. An dem Punkt kommen wir alle mal, ein Prophet spricht zu dir oder du kriegst selber einen Eindruck über eine Sache und das ist wunderbar, hurra, ich habe eine Prophetie bekommen, jawohl und klasse. Oder du hast irgendeine Hoffnung und dann beginnt plötzlich die Zeit des Wartens. 10 Jahre gehen rum. In den 10 Jahren spricht Gott noch zweimal, zumindest ist es niedergeschrieben, zu Abraham über Nachkommenschaft. Und da platzt dann schon auch Abraham irgendwann der Kragen und er sagt, ja, da sagt Gott, schau, ich bin dein sehr großer Lohn. Und Abraham sagt, ja, aber mir hast du keinen Sohn gegeben. Abraham wird sehr konkret. Und als dann die 10 Jahre rum sind, und immer noch nichts passiert ist, beginnt Adams Geduldfaden endgültig zu reißen. Er beginnt das zu tun, was viele von uns gerne tun. Die erste Frage, die wir uns dann stellen, ist, habe ich Gott eigentlich richtig gehört? Habe ich den Propheten richtig verstanden? Wir beginnen zu argumentieren, wir beginnen das Ganze mit der Logik mal auseinanderzunehmen. Will Gott vielleicht, dass ich aktiver werde in dieser ganzen Sache? Dann fällt uns vielleicht dieser Spruch ein, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und wir sagen, jetzt verstehe ich, was Gott will. Gott will natürlich, dass ich aktiv werde. Und dann beginnen wir, Plan B zu fertigen. Plan B wird auf dem Reißbrett entworfen. Und wir haben tolle Ideen dann. Und wir sagen, Gott, hey, danke, jetzt habe ich ja verstanden. Gott, ich muss aktiv werden. Super, prima. Und wir beginnen, Plan B in die Tat umzusetzen. Wir fangen an, das Werk Gottes auf vielfältige und sehr kreative Weise selber zu tun. Warum? Weil uns die Zeit davonläuft. Und Gott scheint sich nicht zu rühren, wie wir meinen, dass er sich rühren sollte. Und Abraham hatte auch einen Plan B. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham nannte den Sohn, den ihr Hagar gebar, Ishmael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihn Hagar, den Ishmael, gebar. Und hier beginnt Abraham nun Plan B in die Tat umzusetzen. Die Hoffnungslosigkeit treibt ihn dazu, selber aktiv zu werden, bevor die Zeit endgültig abläuft. Und wenn wir beginnen, in einer Phase, wo die Hoffnung länger und länger sich zieht, Gottes Plan, Gottes Werk selber zu tun, dann schaffen wir einen Ismael. Und Ismael war nicht, sagte Gott ganz klar, Ismael ist nicht der Sohn der Verheißung. Ismael ist nicht das, was ich für dich vorgesehen habe, mein lieber Abraham. Ismael ist dein Werk, ist deine Idee, ist das Produkt deiner Ungeduld, ist das Produkt deiner Furcht, das Produkt deiner Angst, dass ich zu spät komme. Ist das Synonym Ismael für einen Umstand oder eine Entwicklung, die nicht von Gott kommt, sondern aus unserer Ungeduld und Furcht. Und wir alle haben unsere Ismaels geschaffen. Ganz kleine Ismaels vielleicht, mittelgroße, vielleicht auch
ganz große. Könnten jetzt, wir machen es nicht, nochmal 3 Minuten Pause machen und sagen, hey, such mal deinen Ismael. Was ist dein Ismael? Aber vielleicht denkst du mal zu Hause darüber nach, was ist dein Ismael? Wie viele Ismaels hast du schon gezeugt? Und diese Haltung kommt daher, dass wir Gottes Herz uns gegenüber noch nicht wirklich kennen. Und da sind wir wieder an dem Punkt, warum ich auch seit einem Jahr so intensiv über das Herz Gottes predige, wo manche vielleicht schon sagen, oh, schon wieder das Herz Gottes. Ne? Aber viele von uns kennen das Herz Gottes immer noch nicht. Und weil wir nicht begreifen, wie sehr Gott uns liebt, haben wir ein falsches Bild von Gott. Und deswegen fallen wir so schnell in die Falle, dass wir Plan B umsetzen. Dass wir uns unseren Ismael schaffen, wenn unsere Hoffnung sich hinzieht. Weil wir Gott nicht wirklich kennen. Wenn du Gott nicht wirklich kennst, kannst du ihm auch nicht wirklich vertrauen. Wenn du ihn nicht wirklich kennst, kannst du auch nicht in harten Zeiten wirklich vertrauen. Gott nicht kennen führt uns automatisch früher oder später entweder in Bitterkeit, in Enttäuschung oder dass wir einen Ismael zeugen, einen eigenen Weg bahnen. Und deswegen ist es essentiell und wichtig, dass wir wieder dahin kommen, das erste Gebot zu erfüllen, wo es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Und es bedarf Gott, Gott zu lieben. Und Gott wird diese Liebe zu ihm in uns hineinlegen. Gott wird sich uns persönlich offenbaren. Und er ist voller Verlangen, uns zu zeigen, wer er wirklich ist. Und dazu ist es aber auch nötig, dass teilweise Barrieren und Härtigkeiten uns aufgebrochen werden. Gleichgültigkeiten, Trägheiten. Was Jesus am meisten anklagte bei seinen eigenen Jüngern, war das träge Herz. Immer und immer wieder sagt Jesus, ihr habt ein träges Herz. Wir alle wissen um dieses träge Herz. Es ist so schwer, in der Bibel zu lesen. Es ist so schwer, sich mit geistlichen Sachen zu beschäftigen. Und wenn wir ehrlich sind, ist es das oft, was uns oft auch so weit zurückwirft. Die geistliche Disziplin. Und es geht nicht ohne sie. Und Gott lässt es zu, auch über einen langen Zeitraum auszuprobieren, wer der Stärkere ist. Wir suchen nach Abkürzungen. Wir suchen unseren Ismael. Und Gott sagt, es gibt keine Abkürzung. Du kannst so lange gegen die Wand rennen und wie du willst, ich bin stärker als du. Und wir werden alle, weil Gott uns liebt, früher oder später irgendwann zerbrechen. Und dann werden wir umkehren und dann werden wir den richtigen Weg gehen. Die gute Nachricht ist, dass Gott Abraham wegen Ismael nicht hasste, nicht sauer war, nicht bösartig war oder sagt, Abraham, Schluss, wir machen nichts mehr zusammen. Sondern Gott macht ihm lediglich klipp und klar, Ismael ist nicht der Weg. Und unsere Ismaels sind oft Entwicklungen, die dem eigentlichen Wirken Gottes hinderlich sind und entgegen sind. Und was Gott dann von uns erwartet, ist, in einen Prozess der Trennung hineinzukommen. Was Gott von Abraham erwartete, war, dass er sich von Ismael trennte, als Isaak auf dem Weg war. Und das ist ein harter Prozess. Ich habe lange nachgedacht, gestern Nacht noch darüber, dass du ein Kind, das 14 Jahre alt ist, und dann musst du dich von ihm trennen, mitsamt seiner Mutter. Das ist hart. Ich meine, Abraham hat dieses Kind auch geliebt. Und Gott hat das auch geliebt. Gott hat ja gesagt, ich habe Ismael gesegnet, mach dir keine Sorgen um ihn. Er wird auch 12 Fürsten hervorbringen. Und es ist interessant, wenn man das geschichtlich auch schaut, wer ging aus Ismael hervor heute? Die Araber. Wer sind die besten Freunde der Israeliten? Ja? Merkt ihr was? Wohin ein Ismael führen kann, das hätte sich Abraham nie träumen lassen, was daraus entstehen würde. Und deswegen sollten wir auch lernen, sehr vorsichtig zu sein in unserem Leben, einen Ismael zu zeugen. Weil Gott liebt dich trotzdem, aber die Zeit kommt, wo Gott sagt, jetzt musst du dich von deinem Ismael trennen. Oh, der Stress, der Schmerz. Und manche behalten dann lieber ihren Ismael und bleiben weiter bis zum Ende ihrer Lebenstage in der Sackgasse, anstatt sich von ihm zu trennen. Und das Bessere wäre gewesen, ihn erst gar nicht zu zeugen, sondern zu lernen, dass Gott vertrauenswürdig ist. Gott möchte uns diesen Umstand sehr, sehr gerne ersparen. Und es gibt einen Weg dazu, nämlich das Herz Gottes kennenzulernen, ihn und seine Liebe kennenzulernen, mehr und mehr zu erfahren, dass er treu ist. Und wie geschieht das? Ich möchte hier nicht fromm daherlabern, aber ich kann das in meiner eigenen Lebenserfahrung sagen. Es geschieht dadurch, dass du Gott im Alltag auch in den allerkleinsten Dingen erfährst. Dass du dein Alltagsleben auch bewusst mit Gott lebst, dass du ihn bewusst einbeziehst, auch in deine kleinsten Entscheidungen und dort erfährst, wie er treu ist. Darum haben wir auch die Zeit der Zeugnisse. Vielleicht mag manches für manchen von euch sich hier banal anhören, denken, was war das schon? Aber für den Betreffenden kann das gewaltig gewesen sein. Und das ist wichtig. Viele kleine Dinge können etwas sehr, sehr Positives in unserem Leben hervorbringen. Und auch viele kleine Füchse verderben auch den Weinberg. Und wenn wir aufhören, Gott in den kleinen Dingen unseres Lebens einzubeziehen, dann können wir nicht erwarten, dass wir die Mega-Erfahrung machen. Denn die großen Erfahrungen kommen dadurch, dass du Gott in den klitzekleinen Dingen deines Lebens vertraust. Daraus wächst Mut und daraus wächst Kraft, ihn auch in den großen Sachen Vertrauen zu schenken. Du kannst nicht erwarten, dass du eines Tages für das Megagroße den Glauben, das Vertrauen haben wirst, wenn du all die Monate und Jahre zuvor im Kleinen nicht vertraut hast. Das ist das, was Jesus sagt, wer im Kleinen nicht treu ist, der wird es auch im Großen nicht sein. Wenn du nicht Mut hast, 5 Euro ins Opfer zu werfen, dann wirst du auch keinen Mut haben, wenn dir Gott vielleicht mal Millionen gibt, 300.000 Euro ins Opfer zu werfen. Und viele sagen, ja, wenn ich mal richtig Geld habe, dann werde ich auch opfern. Das ist jetzt so ein krasses Beispiel, was mir halt gerade einfällt, ne? Oder mit Zeit oder was auch immer. Du musst im Kleinen anfangen. Sei im Kleinen treu. Und du wirst erfahren, dass Gott treu ist. Und das wird in dir eine Stärke aufbauen, die dich auch trägt, wenn die Hoffnung sich hinzieht. Du wirst natürlich auch da Zeiten erleben, wo du auf Gott sauer bist, wo du rumrülpst und ärgerst, ne? Geistig aufstößt. Ne? Das geht mir genauso. Ich habe oft mit Gott gestänkert und gezankt. Ne? Und dann hat Silvia mir eine mal verbraten. Manchmal verbrate ich ihr eine. Aber wir helfen uns. Aber ich habe nie, die Amis würden sagen, I never quit on God. Ich habe nie aufgehört, ihm wirklich zu vertrauen. Ich bin auch schon am Boden gelegen, habe rumgeplärrt und dann kriegt man so einen Tritt, der tut gut und dann steht man wieder auf und dann geht man weiter. Er ist einfach treu. Aber das fängt damit an, dass wir im Kleinen treu werden. Gehst du nochmal zurück auf den Zeitstrahl? Schließlich, als Abraham 99 ist, kommt die finale Ankündigung. In einem Jahr wird deine Frau einen Sohn haben. Und es heißt dann, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und sollte Sarah 90 Jahre alt gebären. Und die Frage ist vielleicht, was war das für ein Lachen? War es vielleicht so ein Lachen? Gott. Naja, Gott. Und Sarah lachte ja auch etwas später im Zelt. Und Gott sagt, warum lachst du? Ich habe nicht gelacht. Und das kann schon dieses etwas hämische, leicht ironische Lachen sein. Aber Gott hält sein Wort. Und als Abraham 100 ist, bekommt er seinen Sohn. Er bestraft ihn noch nebenher. Also Gott hat ja manchmal wirklich funny. Ne? Er sagt, Abraham, hey, ich habe übrigens noch einen Job für dich. Ab heute heißt du nicht mehr Abram, sondern Abraham. Das heißt Vater vieler Völker. Und dann musste er vor seinem ganzen Haushalt, das waren mehrere hundert Menschen, sagen, also Leute, ab heute heiße ich Vater vieler Völker. Ne? Was, du alter Tattergreis? Du hast doch gar keinen Sohn. Was soll denn das? Bist du zu lange in der Wüstensonne gesessen, Abraham? Ne? Aber Gott hat Humor. Ja? Und das ist ein prophetisches Statement, das er ein Jahr vor sich hertragen musste. Ich bin der Vater vieler Völker. Und alle haben gelacht. Ne? Und dann verebbt das Lachen langsam, wie der Bauch von Sarah immer dicker wurde. Ne? Und wir haben hier wieder diesen Sprüche 23, 18. Denn das Ende kommt noch. Das Ende kommt noch und dann wird deine Hoffnung nicht zuschanden. Ich wünsche mir, dass ihr das auswendig lernt. Dieser Spruch ist so wichtig. Das Ende kommt noch und dann wird deine Hoffnung nicht zuschanden. Das Ende kommt noch. Das Ende ist nicht da, wenn du meinst, jetzt ist die Luft ganz dünn, es geht nicht mehr weiter. Das ist nicht das Ende. Da ist ein anderer Mann, Mose, er ist 40, als er beginnt zu erkennen, dass sein Volk in Sklaverei ist. Er wurde als kleines Baby aus seinem Volk mehr oder minder rausgelöst, wuchs im Palast des Pharao auf, genoss eine staatsmännische Erziehung, eine Prinzenerziehung, war ein Mann von Welt und irgendwie hat er wahrscheinlich gecheckt, wo er ethnisch hingehört und dann reift in ihm dieser Plan, ich muss mein Volk befreien. Und ich glaube, dass er zu dem Zeitpunkt schon eine prophetische Berufung empfangen hat, dass seine Mission, seine Lebensmission ist, das mein Volk in die Freiheit zu führen. Aber das war so die totale Rohvision. Und das ist das, wo du stehst manchmal da und der Prophet kommt buh, und sagt dir irgendetwas und du sagst, ja, yes. Und dann marschierst du los, ne, und willst die ganze Welt retten und heilen und befreien. Und du rennst voll gegen die Wand. So war es bei Mose. Ne? Er hat so vage etwas gehört. Und was macht er? Rennt gleich auf die Straße, zieht seinen Elektroschocker und Totschläge raus und haut den nächstbesten ägyptischen Aufseher um. Und dachte so, jetzt beginnt die große Befreiungsaktion. Ne? Mein Volk wird jetzt befreit. Gott, ich bin bereit. Ne? Aber er hat nicht richtig hingehört. Und er landet erstmal 40 Jahre in der Wüste. Bei Mose sehen wir, dass er seinen Ismael gleich zu Anfang zeugt. Seine Vision, seinen Traum von der Befreiung. Und er wandert 40 Jahre in die midianitische Wüste zum Schafehüten. Speziallehrgang. Gottes Führungsakademie in der Wüste. Schafe, wo das Auge hinblickt. Ne? Blökende, dumme Schafe. Und Mose mittendrin. Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus. 40 Jahre, stell dir das mal vor. Und er verblödet immer mehr. Seine Zunge wird immer schwerer. Ne? Ich meine, du musst überlegen, stell dir mal vor, er war ein Prinz in Ägypten, hat eine staatsmännische Ausbildung genossen. Ich meine, der war in der Rede geschult, der war im Kriegshandwerk geschult, der war in Staatsführung geschult. Der hatte eine Ausbildung. Und als ihm Gott dann schließlich begegnet, nach 40 Jahren in der Wüste, in diesem brennenden Busch, und sagt, hey, führ mein Volk in die Freiheit, dann sagt er, kann nicht reden. Er hat seine ganzen kommunikativen Fähigkeiten verloren, ne? Er sagt, ich habe eine schwere Zunge. Und er sagt, schick doch jeden anderen, nur mich nicht. Er war wahrscheinlich auch bitter, er war sauer. Er sagt, jetzt kommst du gerannt, Gott. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe mein Leben gesettelt hier. Ich habe eine tolle Hirtin und lauter Schafe und mir geht's gut. Seine Vision ist erloschen, seine Hoffnung dahin und er ist irgendwo auf der Skala zwischen 1 und 6. Sein Herz ist schwer, hat keinen Drive mehr und er ist wahrscheinlich auch sauer oder bitter auf Gott. Aber für Gott ist es überhaupt gar kein Hindernis. Er möbelt ihn in kürzester Zeit auf und dann marschiert unser Mose los. Gott verachtet ihn nicht. Gott hat Verständnis für ihn. Aber Gott sagt, hey Mose, sorry, aber es gibt einen größeren Masterplan, den du nicht verstehst. Und zu diesem Masterplan gehören 40 Jahre Ausbildung. Und Gott redet auch gar nicht groß, wieso und warum. Gott macht einfach weiter. Und was ich dir sagen möchte, ist, egal wie lange du schon wartest, gib deine Hoffnung nicht auf. Darin liegt die Hoffnung für uns, egal wo du bist, auf der Skala von 1 bis 6. Gott ist nicht zornig über dich. Gott ist nicht zornig auf dir, wenn du die Verzögerung nicht verstehst. Gott ist nicht zornig auf dich, wenn du auf ihn zornig bist. Er setzt uns nicht als Versager auf die Seite, denn er kann sehr wohl unterscheiden, ob du aufgrund der Sache einfach müde geworden bist. Er kann sehr wohl unterscheiden, ob dich das Warten einfach geschlaucht hat. Und Gott weiß, dass du das nicht packst. Aber Gott kann sehr wohl auch unterscheiden, ob da ein generelles Problem in dir ist, mit ihm. Und das ist der feine Unterschied. Ich möchte euch das erklären, weil das ist auch sehr wichtig, dass wir es verstehen. Ne? Verzogene Hoffnung, Charlton Heston, 40 Jahre in der Wüste. Es gibt zwei Männer, und das ist, hat mich sehr fasziniert. Da war einmal Abraham. Er zeugt den Ismael, also Plan B. Aber bevor er Plan B überhaupt in die Tat umsetzte, heißt es von ihm, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Als Gott ihm, ich glaube, das zweite Mal von Nachkommenschaft spricht, heißt es, dass Abraham ihm glaubte. Das heißt, da war ein echter Glaube in dem guten Abraham. Da war etwas, da war das gute Herz, der gute Herzensgrund und er vertraute Gott. Was dann kam mit Ismael, war eine Phase der Schwäche. Dann gab es einen anderen Mann, nämlich Saul. Und Saul war auch in einer Phase, wo er warten sollte, nämlich auf den Propheten, dass er kommt und vor der Schlacht das Opfer brachte. Und da der Prophet nicht kam, heißt es dann, da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht, da wagte ich es, Saul, und opferte Brandopfer. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Was war der Unterschied zwischen Saul und Abraham? Ich meine, Saul, seine Hoffnung, sein Warten hat sich auch nicht erfüllt. Der Prophet kam und kam nicht. Und er griff auch zu Plan B, erzeugte auch einen Ismael, nämlich er opferte selber. Aber er wird interessanterweise regelrecht auf die Seite gesetzt. Ich sage nicht, dass er verloren war, aber er wird aus seiner Berufung hinausgekippt. Der Prophet sagt, die Berufung wird von dir weggenommen, einem anderen Mann gegeben nach dem Herzen Gottes. Was war der Unterschied zwischen den beiden Männern? Das ist sehr wichtig, dass wir das für uns auch erkennen. Warum erfüllt sich Abrahams Hoffnung trotz Ismael und Sauls Hoffnung nicht? Und ich sage euch etwas, das ist sehr wichtig auch für euch und für uns. Es ist das Herz. Tief in seinem Innern liebte Abraham Gott von ganzem Herzen. Tief in seinem Innern war in Abraham die Bereitschaft, für Gott alles zu tun. Und er wurde auf der menschlichen Seite einfach schwach. Und Gott hatte Verständnis dafür. Gott hat auch Verständnis für dich, wenn du schwach wirst, wenn dein Herz echt ist, wenn dein Herz eigentlich Gott liebt. Wir alle werden schwach, die größten Gottesliebhaber werden schwach. Gott kennt dein Herz. Aber Saul hingegen war ein anderer Mensch. Saul war ein Mann, der nicht wirklich mit dem Herzen Gottes verbunden war. Saul war oberflächlich mit Gott verbunden. Und Saul war eigentlich mehr ein Machtmensch. Er war mehr ein Mensch, der die Tendenz hatte, sich auf die äußeren Insignien seiner Macht und seiner Kraft zu verlassen. Saul war jemand, der permanent auf Nummer sicher ging. Saul war jemand, der in seinem ganzen Leben zeigte, dass er eigentlich sich nicht nach dem Herzen Gottes ausstreckte, sondern nach seinem eigenen Herzen lebte. Und damit stellte er sich selber das Zeugnis aus, dass er nicht fähig war, ein Missions- und Visionsträger Gottes zu sein. Und das ist der einzige Unterschied, wo wir auch mit unserer Vision für immer stecken bleiben. wenn unser Herz nicht stimmt. Und deswegen ist es so wichtig, dass dein Herz mit Gott straight ist. Gott hat kein Problem, wenn du schwach wirst. Überhaupt nicht. Die Probleme treten dann auf, wenn du eigentlich keine echte, tiefe Liebe zu Gott hast. Sondern jemand bist, der halt so einfach mitstolpert. Und ich sage dir nochmal, es geht hier nicht um errettet, nicht gerettet. Es geht darum, wie kann Gott dich gebrauchen? Wie kann Gott dich gebrauchen? Bist du einer, der nach 1. Korinther eben nur mit der Unterhose im Himmel ankommt oder jemand, der mit vollem Lohn ankommt? Und das bedeutet für uns, auch wenn unsere Hoffnung schwankt, Bereiche in unserem Leben sind, in denen wir glauben, Gott hat uns vergessen, so kann doch unser Herz bei ihm sein. Und ich möchte dir Mut machen, wenn dein Herz trauert, dann trauer vor Gott. Bete vor ihm. Sag, wie sehr es dir schmerzt, dass sich die Hoffnung verzieht. Red mit ihm drüber. Das hilft so sehr. Ich bin oft auf meinem Betflugplatz rumgelaufen und habe Gott gesagt, wie furchtbar ich darunter leide, dass keine Heilungen passieren. Keine großartigen Heilungen, keine großartigen Durchbrüche in diesem Gebiet. Aber ich habe oft geklagt. Und ich habe gespürt, dass er da sitzt und mir zuhört. Und zwar ernsthaft zuhört. Es hat sich nichts geändert, aber mir war leichter hinterher. Und ich konnte auch nicht dann genau sagen, ja, jetzt ist das und das passiert, aber der Druck war weg und ich habe den Mut gehabt. Ich habe gesagt, egal was passiert, Gott, aber auch wenn ich dich nicht verstehe und ich eigentlich sauer bin auf dich, aber ich vertraue dir im Ganzen und ich gehe weiter. Ich bleibe dran. Ich gebe meine Hoffnung nicht auf. Und da möchte ich dir Mut machen, tu dasselbe. Wo Hoffnungslosigkeit ist in deinem Leben, rede mit Gott darüber. Das Schlimmste ist, dass du aufhörst zu reden mit ihm darüber. Er versteht dich, er weiß, was du leidest, er weiß, was du tragen kannst. Und er wird seine Güte nicht von dir wenden, auch wenn du mal einknickst, auch wenn du dir mal einen Ismael baust. Aber lass dein Herz nicht abgewendet werden von ihm. Und wir müssen lernen, dass es Verzögerungen gibt, die wir im Moment aus unserer menschlichen Perspektive nicht verstehen, weil wir auch das ganze Situationsbild nicht verstehen. Wer von uns versteht Gott völlig? Niemand. Ich auch nicht. Wir kommen zum Ende. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken wie eure Gedanken. Es gibt eine Agenda im Masterplan Gottes, die höher ist als dein Verstand. Es gibt einen Generalplan, den du nicht siehst und den du nicht verstehst. Ich war 4 Jahre beim Militär in einem Panzerverband und wir haben an diesen gigantischen Übungen teilgenommen, Reforger-Manöver an der damaligen Zonengrenze entlang mit 60.000 Mann, Tausenden von Panzern und wir waren eine Kompanie mit 160 Mann, 40 oder 20 Panzern, weiß der Kuckuck ja auch egal. Und dann haben wir manchmal, und ich war im Kompaniehauptquartier, Befehle bekommen, wo ich mich gefragt habe, ja, was soll das jetzt, ne? Wieso müssen wir dahin? Aber das Problem war, im Divisionsgefechtsstand hat man die große Karte gehabt. Und dort wurden verschiedene Verbände an bestimmter Ecke zusammengezogen. Du unten hast nicht verstanden, warum muss ich jetzt von da nach da? Ich war doch gestern gerade da. Und es war auch nicht mein Job, alles zu wissen, was der General eben oben wusste. Mein Job war, das zu tun, was man mir als Soldat sagte. Und ich war am richtigen Ort. Und das ist das, was Gott manchmal tut. Er gibt dir eine Order und wir möchten das gerne hinterfragen. Wir möchten einen Masterplan haben. Hey Gott, wir müssen das alles ganz genau wissen. Und Gott lacht und sagt, hey, du kapierst doch gar nicht. Warum soll ich dir sagen? Das macht dich nur konfus. Jesus sagt in Johannes 16:12 zu den Jüngern, ich habe euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Es gab etwas, wo Jesus sagte, hey, Jungs, ich könnte euch so viel sagen, aber ihr kapiert es nicht. Eure Hirnmasse reicht nicht aus im Moment. Und wenn Gott das zurückhält, dann hat er einen Grund dafür. Das ist nicht Bösartigkeit, das ist nicht Egoismus, wo Gott sagt, ich habe ein Geheimnis, ätsche bätsch, und ich sage dir es nicht. Und ich habe Freude daran, dass du es nicht weißt. Überhaupt nicht. Es ist vielmehr so, dass wir es nicht verstehen und dass es uns zum Teil sogar konfus machen würde. Und es ist gut zu lernen, zu vertrauen. Deswegen heißt das ganze Ding auch Glauben. Und Glauben ist Vertrauen. Und wer mit Gott immer rumargumentiert, der ist einfach auf der falschen Seite der Stange. Und so haben viele Verzögerungen den Sinn, A, etwas in uns reifen zu lassen. Wir würden es nicht verstehen. Würdest du es verstehen, wenn der Gott heute sagt, pass mal auf, in 15 Jahren wirst du das und das tun? Ne? Dann würden wir sagen, ja gut, aber wieso jetzt nicht? In 15 Jahren bin ich so und so alt und das und dies. Ne? Oder wir würden sagen, oh, da ist ja noch lange Zeit hin. Oh, habe ich ja noch Zeit. Ne? Widme ich mich mal irgendwelchen anderen Sachen. Also gibt der Gott manchmal eine Prophetie, und da hängt nicht unbedingt ein Zeitschema dahinter. Ne? Jesus hat auch gesagt, ich komme wieder. Aber er hat nicht gesagt, am 17. April 2008. So, und so warten wir. Und Jesus sagt, hey, er sagt, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag, in welcher Stunde ich komme. Das Positive daran ist, dass die Gemeinde eigentlich, die lebendige Gemeinde lebt immer in der Parousie, der Naherwartung Christi. Und ist deswegen lebendig, ist an der Arbeit, wird handelnd vorgefunden, wenn er wiederkommt. Das ist das, was Jesus sagt. Wir sollen handelnd vorgefunden werden und nicht schlafend. Wenn wir es wüssten, ich glaube, dann würden wir sagen, ach ja, jetzt gehen wir erstmal geistlich in Urlaub. Ne? Hey Gott, du kommst ja erst im Jahr 3048 wieder. Da machen wir uns doch keinen Stress. Ne? Ich lasse mich mit 91 taufen und eine Gemeinde aufnehmen und vorher, juhu, lebe ich einfach. Ne? Aber in diesen Zeiten auch der Verzögerung passiert auch noch etwas anderes. Du lernst deinen Charakter kennen. Du lernst Dinge an dir kennen, die du sonst gar nicht kennenlernst. Du siehst, wo du einknickst. Du siehst, wo du Schwächen hast. Und Gott arbeitet an dir in dieser Zeit. Ich glaube, dass Mose in diesen 40 Jahren, ich habe es in einer anderen Predigt schon mal gesagt, immens viel gelernt hat. 40 Jahre in der Stille der Wüste hat vielleicht seine staatsmännischen Sinne schrumpfen lassen, aber ich glaube, andere Sinne sind immens gewachsen. Nämlich die unsichtbare Welt wahrzunehmen. Ich habe es damals in der Predigt, ich glaube, dass wahrscheinlich der Mose, so wenn er damals noch der junge Staatsmann war und Ägypter erschlagen hat, der wäre am brennenden Dornbusch einfach vorbeigelaufen, weil er ihn gar nicht wahrgenommen hätte. Wahrscheinlich hätte ihm sein Verstand gesagt, das ist eine Halluzination, Wüsten, Staub und Sonne. Aber als ein Mann der Wüste konnte er sehr wohl eine Fata Morgana von etwas Realem unterscheiden. Und er hatte wahrscheinlich ein Gespür für die unsichtbare Welt entwickelt. Und das ist etwas, wo Gott manchmal auch in unserem Leben uns manchmal reifen lässt. Ein guter Single Malt Whisky. Ne? Stefan, ab wann schmeckt sowas erst? 15 Jahre, ne? Da geht es erst richtig gut los, ne? Mindestens. 15 Jahre, und dann schmeckt es erst richtig, ne? So ein Scotch. Alles andere ist, kannst vergessen. Und das ist manchmal mit uns Christen. Gott muss uns reifen lassen. Und dann sind wir ein richtig edler Tropfen. Halleluja. Andere Verzögerungen haben Hintergründe im geistlichen Kampf. In Daniel 10,13 erfährt Daniel, dass eine Engelsmacht ihm widersteht und dass der Engel Gottes 21 Tage nicht zu ihm kommen konnte. Weißt du, was sich teilweise an Kämpfen in der unsichtbaren Welt abspielt? Warum Dinge in deinem Leben nicht in Ordnung kommen? Und anstatt rumzumosern, rumzumeutern, rumzujammern, was hat Daniel gemacht? Er hat einen Teilfasten angefangen. Er hat gesagt, hey Gott, ich bleib da dran. Jetzt will Gott von dir vielleicht nicht 10 Jahre teilfasten, ne? Wollte ich auch nicht. Aber Gott will, dass du dran bleibst. Anstatt zu meutern, lernst zu vertrauen und zu sagen, hey Gott, egal wie furchtbar und blöd sich das anfühlt, ich bleib dran. Okay. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Mund zu dir geht, das füge ich jetzt mal ein, auch sein, es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es gesandt habe. Ich möchte damit abschließen, das Wort Gottes, das an dich ergangen ist, prophetisch, durch Propheten, vielleicht durch eigene persönliche Eindrücke, durch Dinge, die in deinem Leben sich manifestiert haben. Dieses Wort, das von Gott kommt, wird nicht leer zu ihm zurückkommen, sondern es wird in deinem Leben tun, wozu Gott es gesandt hat. Es wird unweigerlich eintreffen, so oder so. Gott ist treu, Gott steht zu seinem Wort und Gott wird dir dein Wort erfüllen. Seine Versprechen kommen nicht leer zu dir zurück und zu ihm zurück. Ich möchte jetzt einfach kurz mit uns beten und danach möchte ich euch einladen, möchte es einfach sagen, dass wir zum Abschluss das Abendmahl nehmen. Ich hatte den Eindruck, dass wir es heute einfach das Abendmahl auch bewusst nehmen als eine Art Bundeserneuerung für Visionen, Verheißungen, Prophetien, Versprechungen, wo wir vielleicht den Eindruck haben, die sind zerbrochen, die haben sich nicht erfüllt, die haben wir begraben, dass wir sagen, Jesus, wir möchten den Bund mit dir erneuern heute Abend. Den Bund über diese ganz spezielle Prophetie, über diese ganz spezielle Berufung, über diese ganz spezielle Erwartung. Ich möchte es heute Abend mit dir ganz bewusst erneuern. Die neu sagen, ich glaube dir, dass dein Wort an mich nicht leer zu dir zurückkommen wird, sondern es wird tun, wozu du es gesandt hast. Und ich werde mich nicht mehr festmachen an Zeiten. Wollen wir das tun heute Abend? Okay? Dann lasst uns jetzt kurz beten und wir lassen einfach Musik dazu laufen. Und wenn wir fertig gebetet haben, dann kommt einfach so, wie ihr das wollt, nach vorne. Wir nehmen das Abendmahl und wenn wir es alle genommen haben, möchte ich noch ein Schlussgebet mit uns sprechen. Amen.